Ich berichtete ihm von Nickels Geschichte über den toten Sohn und seine Tränen in meinem Büro. Der Kollege sagte enttäuscht, ach so, dann war das ja nur eine Trauerreaktion. Nickels behandelnde Therapeutin erzählte mir, dass sie ihm die Geschichte vom toten Sohn nicht abnahm. Sie habe den vollen Namen des Sohnes herausbekommen. Gemeinsam suchten wir online nach Informationen über ihn. Es gab keine Traueranzeige und keine Nachricht über einen Unfall in seinem Wohnort, bei dem jemand vom Dach gestürzt sei. Wir fanden die Website des Sohnes mit einem Foto von ihm und seiner Telefonnummer, aber es wäre unangemessen und aus berufsethischen Gründen nicht möglich gewesen, unter einem Vorwand dort anzurufen, um herauszufinden, ob er noch lebte. Dann stieß ich auf Ferdinands Instagram-Profil, das öffentlich einsehbar war. Er hatte viele Fotos von sich gepostet, die jüngsten waren nicht älter als eine Woche. Auf einem war er sogar auf dem Festplatz am Waldsee zu sehen. Ferdinand war nicht nur höchst lebendig, sondern auch noch in der Stadt unterwegs, in der sein Vater hinter Gefängnismauern saß. Er hätte seinen Vater jederzeit besuchen können. Dann gab es ja noch den Teil der Geschichte, in dem die kaltherzigen Beamten angeblich verhindert hätten, dass Nickel seinen Sohn traf. Diese Sache wollte ich aufklären, bevor ich Nickel mit der Tatsache konfrontierte, dass sein Sohn am Leben war. Ich sprach getrennt voneinander mit den beiden Beamten, die Nickel an dem Tag begleitet hatten. Zunächst fragte ich sie allgemein nach der Ausführung zum Weihnachtsmarkt. Sie erzählten mir von einer normal verlaufenden Ausführung in den Schlosspark mit Nickel und seiner Frau. Keiner der beiden erwähnte Nickels Sohn. Als ich sie danach fragte, gaben sie an, dass Nickel seinen Sohn weder getroffen noch in irgendeiner Form erwähnt hatte. Auch in den Gesprächen mit seiner Frau sei es nicht um den Sohn gegangen, soweit sie gehört hätten. Dann konfrontierte ich sie mit Nickels Anschuldigungen. Sie reagierten entspannt und mit einem Schulterzucken. Wenn Nickel seinen Sohn hätte treffen wollen, wäre das kein Problem gewesen. Sie hätten ihn mit ihrem Diensttelefon anrufen und einen neuen Treffpunkt ausmachen können. Nickel habe seinen Sohn oder ein geplantes Treffen mit ihm jedoch mit keiner Silbe erwähnt. Die Frage, ob Nickels Frau ein Handy dabei gehabt habe, bejahten beide Bedienstete. In einem Café hätten die Ehepartner an einem Tisch zusammengesessen, auf besagtes Handy geschaut und gekichert. Die Beamten vermuteten, dass sie sich Fotos angesehen hätten. Ich ging davon aus, dass die Bediensteten die Wahrheit sagten und hielt die folgende Hypothese für wahrscheinlich. Nickel hatte sich die Geschichte vom Tod seines Sohnes ausgedacht, um bei mir Mitleid zu erzeugen und mich damit zu einer positiven Entscheidung hinsichtlich seiner Lockerung zu bewegen. Um die Tragik noch zu verstärken, hatte er die Legende von den bösen Beamten hinzugedichtet. Aber war Nickel nicht klar gewesen, dass sich die Beamten danach fragen und auch überprüfen würde, ob sein Sohn tatsächlich tot war? Vielleicht war Nickel mit seinen Lügen bisher immer erfolgreich gewesen, sodass er sich zu sicher fühlte. Sicherungsverwahrte sind oft nicht auf dem neuesten Stand der Digitalisierung und Technik. Nickel kannte sich abgesehen von kinderpornografischen Seiten kaum mit sozialen Medien aus und hatte wahrscheinlich noch nichts von Instagram gehört. Er war es gewohnt, dass man seinen Worten und Tränen glaubte, ohne andere Mittel der Überprüfung hinzuzuziehen. Nickels Psychologin und ich zeigten ihm die Fotos seines angeblich toten Sohnes auf Instagram. Nickel bestätigte sofort, dass der junge Mann auf den Bildern sein Sohn Ferdinand sei. Wir zeigten ihm das Datum der Fotos und die Bildunterschriften, die belegten, dass sein Sohn sehr lebendig war. Nickel verstummte. Seine Mimik sah versteinert aus, und er sagte nur, dass der Mitbewohner seines Sohnes ihn anscheinend angelogen habe. Er konnte allerdings keinen Grund für so eine krasse Lüge benennen. Wir boten Nickel an, ein Gespräch mit seinem Sohn zu moderieren und ihn zu unterstützen. Dies lehnte er ab und wiederholte mehrfach, dass er das allein klären wolle. Nun konfrontierte ich ihn mit der Aussage der Beamten zu dem Besuch des Weihnachtsmarkts. Nickel beharrte darauf, dass sich die Ereignisse so zugetragen hätten, wie er sie beschrieben hatte, und zog sich dann schnell in sein Zimmer zurück, unter dem Vorwand, dass er das jetzt alles erstmal verarbeiten und mit seiner Frau besprechen müsse. Ich beschied die Lockerungsprüfung negativ. Rückblickend erstaunte mich neben der Dreistigkeit der Lüge vor allem die Tatsache, dass mir mein Unterbewusstes in Form eines existenziell bedrohlichen Traums mitgeteilt hatte, dass Nickel unehrlich und manipulativ war. Wie andere Menschen auch, hatte ich in meinem Leben schon viele aufwühlende, verstörende und verwirrende Träume gehabt, teilweise auch mit tödlichem Ausgang. Nie jedoch hatte ich in aller Klarheit das Verlangen gespürt, jemanden umzubringen. Nickel war der erste Verwahrte, den ich in meinen Träumen töten wollte. Der Fall Nickel zeigt, mit welcher Leichtigkeit Psychopathen lügen. Wenn wir uns eine Lügengeschichte ausdenken würden, würden wir darauf achten, dass diese wasserdicht ist. Bei der Enttarnung der Lüge würden wir uns schämen. Psychopathen kennen jedoch keine Scham und ihre Lügengeschichten sind nicht besonders tief durchdacht, sondern entstehen eher aus dem Moment heraus, sodass sie verhältnismäßig leicht zu enttarnen sind. Wenn wir noch einmal zu der Psychopathie-Checkliste zurückkommen, erfüllt Nickel die folgenden Merkmale voll, 2 Punkte, und teilweise, 1 Punkt. Viele kurze, eheähnliche Beziehungen, 2 Punkte. Promiskes Sexualverhalten, 2 Punkte. Parasitärer Lebensstil, 2 Punkte. Bewährungsversagen, 2 Punkte. Kriminelle Vielseitigkeit, 1 Punkt. Fehlende Verantwortungsübernahme für eigenes Handeln, 2 Punkte. Mangel an realistischen langfristigen Zielen, 2 Punkte. Verantwortungslosigkeit, 1 Punkt. Betrügerisch oder manipulativ, 2 Punkte. Pathologisches Lügen, 2 Punkte. Geringe Empfindungsfähigkeit, 2 Punkte. Übersteigertes Selbstwertgefühl, Nickel tritt sehr fordernd und dominant auf, 2 Punkte. Mangel an Reue und Schuldgefühlen, 2 Punkte. Herzlosigkeit, Mangel an Empathie, vor allem was seine Opfer betrifft, 2 Punkte. Mit dem Summenwert von 26 war Nickel tatsächlich ein Psychopath. Er hatte einen niedrigeren Wert als Titan, wirkte aber wesentlich unsympathischer und unheimlicher als dieser. Ich fragte mich, wie es sich wohl anfühlt, Psychopath zu sein. Am liebsten hätte ich Titan und Nickel direkt diese Frage gestellt. Beide hätten wahrscheinlich unabhängig voneinander geantwortet: Ich bin kein Psychopath, wie kommen Sie darauf? Eine Person, die Psychopath und gleichzeitig Wissenschaftler ist, könnte diese Frage wahrscheinlich am besten beantworten. Der Neurowissenschaftler James Fallon erforschte die Auffälligkeiten von menschlichen Gehirnen bei Psychopathie, aber auch bei anderen Erkrankungen wie Alzheimer. Für eine Alzheimer-Studie verwendete er unter anderem auch seinen eigenen Hirnscan, PET-CT, sowie die seiner Familie als Kontrollgruppe, also als Gruppe der Personen, die nicht an Alzheimer leidet, und speicherte die Daten in anonymisierter Form. Als er die Ergebnisse der Untersuchung auswertete, fiel ihm ein Hirnscan auf, bei dem er sich sicher war, dass es sich um das Gehirn eines Psychopathen handelte. Er versuchte herauszufinden, um welche Person es sich bei der anonymisierten Nummer handelte, und entdeckte, dass es sein eigenes Gehirn war, in dem er die vereinzelten dunklen Flecken mit verringerter Hirnaktivität aufgespürt hatte. James Fallon war nicht übermäßig beunruhigt von diesem Ergebnis, da er kein dissozialer Straftäter, sondern erfolgreicher Wissenschaftler mit einem stabilen Familienleben war. Erst als er seine Familie dazu befragte, wie sie ihn wahrnahmen, stellte er fest, dass er als unempathisch, schnell gelangweilt, vergnügungssüchtig, völlig angstfrei, ichbezogen und manipulativ eingeschätzt wurde. Seine erwachsene Tochter und seine Schwester hatten ihm bereits Jahre vor dem Ergebnis des Hirnscans unabhängig voneinander einen Brief geschrieben, in dem sie ihre Enttäuschung über sein wiederholt rücksichtsloses und oberflächliches Verhalten äußerten. Sie schrieben, sie hätten sehr viel Vertrauen, Emotionen und Unterstützung in die Beziehung zu ihm investiert und er hätte nichts davon zurückgegeben, sondern sei immer distanziert und nicht vertrauenswürdig gewesen. Wie reagierte Fallon, ein Mann mit einem überdurchschnittlichen Psychopathiewert, auf die Vorhaltungen seines engsten Familienkreises? Er fühlte sich von den Anschuldigungen belästigt und kam zu dem Schluss, dass irgendetwas im Leben seiner Schwester und seiner Tochter schiefgelaufen sein musste, weswegen sie unglücklich seien und ihren Unmut nun auf ihn abwälzten. Diese Reaktion zeigt eindrücklich, dass Psychopathen nicht in der Lage sind, zu verstehen, dass sie mit ihrem rücksichtslosen Verhalten bei anderen Menschen Schmerz und Enttäuschung auslösen. Ihnen fehlt die emotionale Bindung zu anderen und ein Gewissen. 2 Dinge, die man einem Psychopathen genauso schlecht erklären kann wie einem blinden Menschen die Farbe Blau. Stattdessen flüchten sie sich in Rationalisierungen und Schuldverschiebungen. Sie übernehmen keine Verantwortung für ihr Handeln und wenn sie mit ihren Missetaten konfrontiert werden, behaupten sie zum Beispiel kühn, das habe ich nie getan. Sie reflektieren sich nicht selbst, fühlen sich anderen Menschen überlegen und erleben das Fehlen eines Gewissens keinesfalls als Mangel. Psychopathen haben keine Idee davon, was sie daran vermissen sollten und betrachten das rücksichtsvolle Verhalten anderer Menschen als seltsame Schwäche, die sie für sich ausnutzen können. Manche Wissenschaftler sind der Meinung, dass es sich schrecklich anfühlen müsse, ein Psychopath zu sein, da man durchgängig Langeweile empfindet und sich daher oft in riskante Situationen bringt, um einen Kick zu spüren. Enge zwischenmenschliche Beziehungen, die für Nicht-Psychopathen Glück und Erfüllung bedeuten, sind für Psychopathen nicht erstrebenswert. Sie schöpfen daraus kaum positive Gefühle und können Empfindungen wie Vertrauen, Liebe und Freundschaft nicht nachfühlen. Dabei haben sie aber keinen Leidensdruck, denn sie wissen nicht, wie sich ein Leben mit Emotionen anfühlen würde.